Liebe Gemeinde, ist sie wirklich eine von uns? Heute Morgen soll es um Maria gehen, die ja in der Weihnachtsgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Maria, eine von uns? Auf den ersten Blick könnte man das bezweifeln. Sie ist zu fern, um eine von uns zu sein, sagen die einen. Junge Frau vor 2000 Jahren in einem völlig anderen kulturellen Umfeld. Wie könnte sie eine von uns sein? Viel zu weit weg. Andere wiederum sagen, sie ist zu gut, um eine von uns zu sein. Maler und Bildhauer haben Maria ja in eine erhabene Ferne gerückt, in ein goldenes Licht, haben sie getaucht, die verklärte, erhöhte Maria. Und dann kann man das in vielen Skulpturen, auf vielen Skulpturen, vielen Bildern auch sehen. Die große Maria und das kleine Jesuskind im Arm. Sie alle haben solche Darstellungen schon vor Augen gehabt. Das Porträt, das Lukas uns zeichnet, ist ganz anders. Und er war ja schließlich viel näher dran an Maria als die späteren Maler. Sein Porträt speist sich aus der unmittelbaren Begegnung und Erfahrung. Und natürlich ist er geleitet durch den Geist Gottes in dem, was er schreibt. Und Lukas Porträt von Maria könnte manches Vorurteil über diese Frau ins Wanken bringen. Weil Lukas deutlich macht, bei den entscheidenden Punkten, da sitzen wir mit Maria in einem Boot, im selben Boot. Und darum kann es für uns persönlich wichtig sein, heute Morgen Marias Situation zu verstehen, weil es zu tun hat mit unserer Situation. Gehen wir also näher ran. Alles beginnt in einer Kleinstadt namens Nazareth im Norden Israels. Da wird ausgerechnet dieses Provinznest Nazareth für einige Augenblicke zum Nabel der Welt. Inzwischen ist Nazareth ja eine moderne Stadt geworden, die auch den Touristen einiges bietet. Und jeder fotobegeisterte Tourist wird versuchen, die berühmte Verkündigungskirche in Nazareth zu fotografieren. Das ist gar nicht so einfach ohne Weitwinkel, das haben schon viele festgestellt. Eine ganz breite Front. Eine ausladende Eingangsfront hat diese Verkündigungskirche. Wer hätte das gedacht, dass Nazareth einmal in aller Welt bekannt werden würde? Ausgerechnet Nazareth, dass man hier jemals eine prachtvolle repräsentative Kirche hinstellen würde. Diese Verkündigungskirche verdankt sich einem einzigen Ereignis, das damals verkündigt wurde, angekündigt wurde. Eigentlich war es nur ein kurzes Gespräch, das Nazareth berühmt gemacht hat. Und die junge Frau, mit der dieses Gespräch geführt wurde, war völlig unbekannt und unbedeutend. Sie hatte nichts, was sie auf den ersten Blick aus der Menge herausgehoben hätte. Eine von uns eben, diese Maria. Eine normale junge Dame. Sie sitzt nicht da mit einem Heiligenschein und wartet auf den Boten Gottes. Nein, Maria wartet auf etwas ganz anderes. Sie wartet auf die Hochzeit mit dem Zimmermann Josef. Darauf wartet sie, darauf lebt sie zu. Das ist ihre Perspektive. Ein solider Zimmermann, eine sichere, ruhige Zukunft. Darauf wartet sie. Und zwischen diesen beiden, also zwischen Josef und Maria, bestand ein rechtsgültiges Eheversprechen. Hier in dem Bericht von Lukas, den Sie haben, in Vers 27, Lukas 1, 27, da steht, sie war vertraut einem Mann mit Namen Josef. Und vertraut, das heißt so viel wie verlobt. Aber verlobt bedeutete damals noch mehr als in unserer Zeit. Es gab damals zwei Stufen für eine Eheschließung zu jener Zeit. Erst machte man einen Ehevertrag, man versprach sich einander. Man war verlobt, man war vertraut. Und dann kam gewissermaßen als zweiter Schritt, dass man öffentlich zusammenzog und dann erst zusammenlebte und danach dann auch erst die volle eheliche und sexuelle Gemeinschaft hatte. Dieser zweite Teil dass man zusammenkommen und dann wirklich miteinander die Ehe beginnen würde. Dieser zweite Teil, der sollte demnächst kommen. Darauf lebte Maria zu. Darauf wartete sie. Und so war sie also alles andere als darauf vorbereitet, dass sie in die Weltgeschichte eingehen sollte. Wenn ihr jemand erzählt hätte, dass 2000 Jahre später ein Pastor in Hannover über sie predigen würde, dann hätte Maria höchstens verständnislos die Stirn gerunzelt. Gesagt, was soll denn das? Unvorstellbar. In Nazareth hatte man keine großen Flausen im Kopf. Ihre Zukunft stellte Maria sich ganz normal vor. Eine harmonische Ehe mit einem soliden Tischler. In gewisser Weise ist sie das ja auch geblieben, die Frau Tischler. Maria, die Frau Tischler. Aber trotzdem wurde ihr Leben aufgewühlt und umgekrempelt. Trotzdem kam ihr Leben in ganz andere Bahnen, als sie jemals erwartet hätte. Warum? Weil der lebendige Gott, weil der in ihr Leben reingegriffen hatte. Weil der lebendige Gott mit diesem Mädchen aus der Kleinstadt etwas vorhatte. Und das macht Maria so interessant für uns alle. Liebe Gemeinde, das ist bei uns ähnlich. Wenn Gott mit einem Menschen etwas vorhat, wenn der lebendige Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann bleibt dieser Mensch in der Regel das, was er vorher war. Bahnbeamter, Lehrerin, Wissenschaftler, Familienmutter, was auch immer. Und dennoch wird das Leben dieses Bahnbeamten, dieser Lehrerin, dieses Wissenschaftlers, dieser Familienmutter grundlegend umgestürzt. Es bekommt eine Dimension, die alles in ein anderes Licht hüllt. Es enthält eine neue Farbe, die alles in einem anderen Glanz erstrahlen lässt. An Maria selbst war nichts Besonderes, aber Gott hatte etwas Besonderes mit ihrem Leben vor. Und Lukas, der Mediziner, er berichtet uns nun genau von jenem Augenblick, in dem die junge Frau das erfährt. Und sie hat es ihm vielleicht später selbst erzählt. Sie sind sich ja begegnet an verschiedenen Stellen, mit großer Sicherheit. Und so einzigartig das damals war, was Maria erlebte, sie bleibt doch eine von uns. Denn das Entscheidende, liebe Gemeinde, das Entscheidende, was in ihrem Leben passiert ist, das können wir auch erfahren. In diesem Bericht kommt die junge Frau selbst dreimal zu Wort und jedes Mal gibt sie uns dabei ein Stückchen von ihrem inneren Preis. Und ich lade Sie ein, jetzt diesen Bericht mit mir zusammen zu lesen. Lukas 1 ab Vers 26. Und im sechsten Monat, also das bezieht sich auf die Schwangerschaft ihrer Verwandten Elisabeth, von der davor berichtet wird, im sechsten Monat der Schwangerschaft Elisabeths, könnte man sagen, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut oder verlobt war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Zunächst bis dahin. Das ist bewegend, was wir hier lesen. Nicht Josef kommt zu Besuch, sondern der Engel Gabriel. Maria weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll, wie sie das einordnen soll. Überlegen Sie bitte, mehr als 400 Jahre hatte kein Engel mehr in Israel irgendwas bewirkt. Es war zumindest nicht bekannt. Und dann jetzt vor 6 Monaten dieser Besuch des Boten Gottes, des Gabriel, bei Elisabeth und Zacharias. Und 6 Monate später nun diese Begegnung mit Maria. Es gibt nur 2 Engel, die bekannt sind eigentlich mit Namen aus dem Alten Testament. Und Gabriel war einer von ihnen. Und das wusste Maria natürlich als fromme Jüdin. Und sie muss gemerkt haben, das ist was ganz Besonderes, was jetzt hier geschieht. Und der Engel beginnt aber sehr alltäglich, nämlich mit einer Grußformel. Sei gegrüßt, sagt er. Das wäre, als ob er so sagen würde zu uns, Hallo. Ja, vielleicht auch, um ihr ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen in dieser Situation. Sei gegrüßt, Maria, also alles ganz normal. Und dann dieser ermutigende Zuspruch. Du Begnadete des Herrn. Der Herr sei mit dir. Der Herr ist mit dir. Im Laufe der Geschichte hat sich eine falsche Übersetzung dieser Stelle breit gemacht. Da wurde dann übersetzt, Maria voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. So als wäre Maria eine Quelle von Gnade, aus der sie Gnade an andere weitergeben könnte. Aber das ist ein totales Missverständnis. Was hier im Urtext steht, meint Maria, du wirst von Gott mit Gnade beschenkt. Du brauchst selbst Gnade, aber ich schenke dir meine Gnade. Du wirst begnadigt. Das ist hier gemeint. Und dann dieser Zusatz, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, Maria. Hab keine Angst. Und das muss der Bote offensichtlich sagen, gerade weil Maria Angst hat. Diese Begegnung schockt sie total. Und ich denke, das ist auch kein Wunder. Der Schrecken wird groß und größer, als der Engel dann seine Botschaft überbringt. In den Versen 31 bis 33 finden Sie diese Botschaft. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Unfassbar. Was steckt da alles drin? Schauen Sie bei Zacharias, da war die Begegnung mit dem Engel noch im Tempel passiert. Da hat es eine imposante Kulisse gegeben. Da war er gewissermaßen auf Gottesdienst eingestellt gewesen, der Zacharias. Aber Maria hier sitzt in der Wohnstube. Der Rahmen ist viel kleiner. Und die Botschaft ist so viel größer. Das ist erstaunlich. Jesus, dieser Name heißt Gott rettet. Gott kommt, um zu retten in diesem Jesus. Und er wird groß sein, Sohn des Höchsten, der Höchste, das war Gott, der allmächtige, ewige Gott. Und dann weiter, er wird den Thron seines Vaters David einnehmen. Das heißt, er wird die große Dynastie des Davidshauses wieder aufleben lassen. Diese Dynastie lag zur Zeit da nieder. Die war völlig blass und machtlos und schwach und kraftlos geworden. Die war nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Und jetzt heißt es hier, Gott führt diese Geschichte weiter. Gott nimmt sie wieder auf. Er wird der große Davide auf dem Thron sein. Und dann fährt der Engel fort und sagt, das wird nicht nur eine kurzfristige Episode bleiben. Das wird nicht nur regional begrenzt bleiben, sondern er wird König sein über das Haus Jakob. Das heißt, über ganz Israel. Unvorstellbar, über ganz Israel. Und er wird das in Ewigkeit sein. Sein Reich wird kein Ende haben. Das alles wird dieser eine sein und bringen. Hier haben wir eine, wenn Sie so wollen, eine theologische Kurzbiografie des Herrn Jesus, die nichts zu wünschen übrig lässt. Was soll diese junge Frau damit anfangen? Die hört das so zum ersten Mal. Das ist so, als wenn jemand in den Gottesdienst kommt und gleich in die tiefsten Geheimnisse der Dogmatik eingeführt wird, ja? Der sagt erstmal, ich verstehe nur Bahnhof. Ich glaube, dass Maria mehr als Bahnhof verstanden hat, weil sie im Alten Testament wohl recht bewandert war. Weil sie eine fromme Jüdin war. Weil sie vorbereitet war in gewisser Hinsicht und doch war es sehr viel. Es war fast zu viel. Wie soll sie das bewältigen? Wie wird sie reagieren auf diese Anrede Gottes? Was wird sie damit machen? Und dann kommen die ersten Worte, die wir hier von Maria hören. Sehen Sie genau hin, Vers 34. Da heißt es, Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Maria reagiert so herrlich normal. Schauen Sie, was Maria hier zunächst beschäftigt, das ist noch nicht die Person, die sie da austragen soll und über die so wunderbare Inhalte hier dargelegt werden, dass er der Sohn Gottes ist, der da wieder auf dem Thron. Schauen Sie, was Maria vor allem zunächst beschäftigt, ist die Tatsache, dass sie bald schwanger werden wird. Das liegt ihr natürlich erstmal am nächsten. Und so viel ist ihr schon klar. Der Engel hat nicht von einer verhältnismäßig nahen Zukunft gesprochen. Klar, wenn sie mal Josef heiraten würde, dann rechnete sie auch damit, schwanger zu werden und eine Familie mit ihm zu gründen. Aber das war nicht das Thema hier. Sondern es wird noch vorher, also schon ganz bald der Fall sein, dass sie schwanger wird. Aber das kann nicht sein, weiß Maria. Was soll das bedeuten? Wie soll das zugehen? Und schauen Sie, spannend ist nun, wie Maria ihre Frage stellt. Wir hören das ja nicht mit welcher Betonung. Wir haben ja kein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Dass Herr Lorenz dabei gewesen wäre, das aufgenommen hätte und dann wüssten wir jetzt, mit welchem Tonfall das gesagt wäre. Zacharias, letzten Sonntag, Sie erinnern sich, der hatte in einer ähnlichen Situation auch zurückgefragt. Als er und Elisabeth im vorgerückten Alter waren und der Engel ihnen sagt, ihr werdet nochmal Eltern werden, da hat er auch zurückgefragt. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, wie er zurückgefragt hat. Er sprach zu dem Engel, das ist Lukas 1, Vers 18, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Er war selber ja auch hochbetagt. Er belässt es aber nicht bei der Frage, wie soll das werden, sondern er liefert gleich die Gegenargumente mit. Er sagt im Grunde genommen, lieber Gabriel, das kann gar nicht sein. Wie soll das gehen? Und Gottes Bote macht ihm klar und entlarvt sofort, welche Haltung hinter seiner Frage steckt bei Zacharias. Er sagt im Vers 20, sieh, du wirst stumm werden, wirst nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, was ich gesagt habe, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Das ist Zacharias. Und jetzt vergleichen wir mal dagegen Maria. Vordergründig betrachtet könnte man ihre Rückfrage ganz ähnlich verstehen, wenn man den Tonfall nicht mithört, wenn man nicht in ihr Herz reinguckt, dass sie dann sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß, geht gar nicht. So könnte man es vordergründig interpretieren. Aber wir werden eines Besseren belehrt. Der Engel, schauen Sie, der reagiert ganz anders. Keine Kritik an Maria. Keine Erziehungsmaßnahme wie bei Zacharias, dem für einige Zeit der Mund gestopft wurde. Keine Zurückweisung. Und einige Verse später wird der Engel Maria genau das Gegenteil von dem bescheinigen, was er dem Zacharias gesagt hatte. Er wird nämlich in Vers 45 sagen, selig bist du, die du geglaubt hast. Also der Maria wird bescheinigt, dass sie nicht hier sich widersetzt hat. Und doch fragt sie. Marias Frage ist also von einem ganz anderen Motiv, von einem ganz anderen Grund geleitet als die Frage des Zacharias. Das müssen wir erstmal ganz klar festhalten. Und das ist der erste Punkt, wo sie eine von uns sein kann. Das ist das erste, liebe Gemeinde, was wir von Maria lernen können und wollen. Wir sollen wie Maria erstens Gott verstehen. Gott verstehen, das sollen wir. Maria will sich nicht wehren. Maria will verstehen, was Gott ihr ausrichten lässt. Und diese Haltung lobt Gott. Und diese Haltung, liebe Mitchristen, sollen wir auch haben, sollen wir auch gewinnen, sollen wir auch anstreben, dass wir Gott verstehen. Gott will sich verständlich machen, mit Gott leben. Das heißt doch nicht, von einem bestimmten Tag an das Denken einzustellen. Mit Gott leben, das heißt im Gegenteil, alles dran setzen, um Gott besser zu verstehen, seinen Weg besser zu verstehen, seine Person besser zu verstehen. Das sehen wir hier bei Maria. Und deswegen wird ihre Frage gelobt. Natürlich wissen wir, dass wir unsere menschlichen Begrenzungen haben. Natürlich wissen wir, dass wir längst nicht alles verstehen können, dass wir vieles nicht verstehen werden, solange wir auf dieser Erde sind, vieles an Gott nicht verstehen, vieles in unseren eigenen Lebenswegen nicht verstehen werden, dass sich vieles erst am Ende auflösen wird, wenn wir auf ewig bei Gott sind. Aber Verstehen soll schon hier beginnen. Und schauen Sie, zum Verstehen, da gehören ehrliche Fragen. Und Maria stellt eine ehrliche Frage. Sie fragt, wie soll das zugehen? Maria weiß, dass sie auf natürlichem Wege vor ihrer Hochzeit nicht schwanger werden kann. Dazu muss sie keine Gynäkologin sein, keine Frauenärztin, um das zu wissen. Wie soll das zugehen, sagt sie. Und dann fügt sie hinzu, ich weiß von keinem Mann. Das ist eine sehr feinfühlige Umschreibung der Tatsache, dass sie noch Jungfrau ist und dass sie bis zur Hochzeit Jungfrau bleiben will. Das macht sie hier deutlich. Maria und ihr Verlobter, das werden wir in zwei Wochen nochmal in Matthäus 1 bei Josef sehen, wenn wir uns dessen Perspektive angucken, die haben das aus Überzeugung gelebt. Wahre Liebe wartet, weil sie Gottes Schöpfungsordnung akzeptiert haben. Und zu Gottes Schöpfungsordnung gehört auch, dass der Geschlechtsverkehr seinen Platz in der Ehe hat und nur dort, nur in der Ehe. Und das gar nicht mal nur wegen der Kinder. Manche sagen, naja gut, jetzt wollen wir Kinder haben, jetzt heiraten wir. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt, obwohl das auch wichtig ist, sondern auch deshalb, weil sich allein in diesem Schutzraum der Ehe die Sexualität in einer Weise entfalten und Erfüllung finden kann, wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Und daran haben sich auch Maria und Josef gehalten. Sie haben Gottes Schöpfungsordnung akzeptiert und gelebt. Und umso aufgescheuchter ist Maria jetzt. Aber sie will Gott verstehen. Sie staunt, weil sie es nicht einordnen kann. Aber sie sperrt sich nicht. Sie ist verwirrt. Aber sie verschließt sich nicht. Sie hätte ja auch reagieren können wie Zacharias. Sie hätte sagen können, absolut unmöglich, dass ich jetzt schon schwanger werde. Oder wie Sarah, Abrahams Frau, 2000 Jahre vorher. Die war auch sehr alt und sollte nochmal Mutter werden. Und die hat gelacht. Die hat gewissermaßen gelacht über Gottes Boten, so im Hinterzimmer, hat das dann später nicht zugegeben, ja? Und da ging es ja noch nicht mal um eine Jungfrauengeburt. Zacharias und Elisabeth wussten angesichts ihres Alters, es ist unwahrscheinlich, dass wir nochmal Eltern werden. Maria weiß, es ist unmöglich. Das ist nochmal ein Schritt weiter. Und Josef, als er von dem Kind erfährt, sehen wir in zwei Wochen, da geht er als allerersten Impuls natürlich davon aus, dass Maria ihn betrogen hat. Weil er wusste, wir hatten keinen Geschlechtsverkehr. Also wenn sie schwanger ist, muss es von einem anderen Mann sein. Er hat ganz logisch seine Schlussfolgerung gezogen, wie wir auch. Und das gilt bis heute. Nur wer das Außergewöhnliche erkennt, kann das Normale, nur der das Normale kennt, kann das Außergewöhnliche als außergewöhnlich verstehen. Ist doch ganz logisch. Wer nicht weiß, wie Naturgesetze funktionieren, der sieht auch nicht, wenn sie außer Kraft gesetzt werden. Ist doch klar. Auch für einen Christen ist klar, dass ein Stein nach unten fällt. Also wenn ich das Buch jetzt fallen lassen würde. Und dass eine Schwangerschaft das Ergebnis bestimmter biologischer Vorgänge ist. Ist ja klar. Aber ein Christ weiß eben auch, dass Jesus aus 5 Broten einmal mehrere Tausend gemacht hat. Nur durch sein Wort. Und dass Jesus den Tod besiegt hat durch die Auferstehung. Das weiß ein Christ auch. Und Blaise Pascal, der Mathematiker und Philosoph, hat das so wunderschön ausgedrückt. Der ist ja auch Christ geworden. Der durfte sich auch bekehren zu dem lebendigen Gott. Und dieser geniale Mathematiker hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, Blaise Pascal, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und sie ist nur schwach, die Vernunft, wenn sie nicht zu dieser Einsicht gelangt. Dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und liebe Zeitgenossen, wenn einer anfängt, mit Gott zu rechnen, dann wird sein Denken nicht enger und kleinkarierter, sondern es wird weiter und differenzierter. Das Denken eines Menschen, der anfängt, mit Gott zu rechnen, wenn einer seine Tür für Gott aufmacht und Gott hineinkommt in sein Leben, in sein ganzes Denken, dann wird auch der Mief engstirniger ideologischer Vorurteile weggepustet. Maria will Gott verstehen. Das ist die Haltung, mit der sie nachfragt. Und schauen Sie mal, wie einfühlsam Gabriel, der Engel, auf diesen Verstehenswunsch eingeht. Gabriel antwortet nicht, Mund halten, Klappe halten, Kopf einziehen, glauben. Sondern er erklärt, was geschehen wird. Und er liefert der Maria Argumente, jawohl, Argumente, warum sie ohne ihr intellektuelles Gewissen zu überfahren, das akzeptieren kann, was der Engel ihr sagt. Er nennt ihr das. Zunächst mal schauen Sie die Erklärung des menschlich Unerklärlichen. Vers 35. Da ist es, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ist ihm was aufgefallen? Es fällt auf, wie abstrakt der Bote diesen Vorgang beschreibt. Ja, man könnte fast sagen, mehr andeutet. Er sagt, durch den Heiligen Geist wird Gott dir in besonderer Weise nahe sein. Auch bei Zacharias hieß es ja dann später, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist kam ganz nah an diesen Menschen heran. Gott durch seinen Heiligen Geist. Und dann steht hier, Gottes Macht wird dich überschatten. Das griechische Wort episkiazo, das bedeutet so viel, wie wird wunderhaft an dir handeln, wird dir nahe sein. Was hier geschieht, das ist im Grunde ein souveräner Schöpfungsakt, durch den Gott bewirkt, dass in Marias Leib sein eigener Sohn als Baby in diese Welt hineinkommt. Das ist wie ein souveräner Schöpfungsakt. Und so wundersam und ungreifbar dieser Schöpfungsakt ist, so normal verläuft dann die neunmonatige Embryonalentwicklung, die sich anschließt. Und das Ergebnis am Ende, das ist dann auch konkret und knuddelig. Das Ergebnis, das kann man in den Arm nehmen. Das Ergebnis, das schreit und trinkt Milch und braucht Windeln und Babynahrung. Das ist das Ergebnis, ganz konkret. Ein anderer Dichter hat das in einem Lied so wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, des ew'gen Vaters einzig Kind man jetzt in der Krippen findet und ist ein Kindlein worden klein, das alle Welt erhält allein, Kyrie eleis, Herr erbarmlich. Schauen Sie, das ist wunderbar, des ew'gen Vaters einziges Kind man jetzt in der Krippe findet. Und vorher findet man's im Leib der Maria, wo Gott es durch einen souveränen Schöpfungsakt gewissermaßen für 9 Monate deponiert, dass es sich entwickeln kann. Und dann ist Jesus da. Maria ist in diesem ganzen Geschehen nicht mehr und nicht weniger als ein Gefäß. Ein Gefäß, in das hinein Gott seinen Sohn gibt und Mensch werden lässt. Jesus war ja schon da. Jesus war ja von Ewigkeit her da. Jesus wurde ja nicht erst ins Leben gerufen an dieser Stelle, aber er wurde aus Gottes Ewigkeit in unsere Zeit, in unsere Welt geschickt. Er nahm Fleisch und Blut an. Er wurde Mensch. Er kam uns nahe. Und jetzt vergleichen Sie mal im Gegensatz zu diesem Vers 35 die spektakulären Geburtsmythen in der Religionsgeschichte. Das ist wie Tag und Nacht. Das ist ein total krasser Gegensatz. Was dafür für Märchen erzählt werden. Zum Beispiel der Maya-Mythos der mexikanischen Indianer. Da empfängt eine Jungfrau ein Kind aus dem Speichel eines Getöteten. Oder die Babylonier glaubten, dass der Götze Tammuz in der Priesterin Semiramis durch einen Sonnenstrahl gezeugt wurde. Oder an der Zeugung Buddhas soll in wundersamer Weise ein weißer Elefant beteiligt gewesen sein. Und wenn man Buddha so anschaut, dann liegt das auch irgendwie, kann man sich das vorstellen. Ganz anders hier bei Maria, ganz anders. Über dem Vorgang bleibt der Schleier des Geheimnisses. Es wird nichts Konkretes weiter gesagt. Aber, dass es passiert ist, dass Gott die Macht dazu hat, das wird ganz deutlich gesagt. Und dafür nennt der Bote 2 handfeste Gründe. Vers 36. Erstmal sagt er, guck Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn. Keine Jungfrauengeburt, aber immerhin in hohem Alter noch schwanger geworden. Daran siehst du doch, dass Gott eingreift. Das ist das Erfahrungsargument. Und dann Vers 37, das prinzipielle Argument. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denk doch, an welchen Gott du glaubst. Er ist der Herr. Er ist der Schöpfer. Er kann alles. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Das ist das zweite Argument. Das Erfahrungsargument, siehe Elisabeth. Das prinzipielle Argument, siehe der allmächtige Gott. Schauen Sie, der Erzengel Gabriel ist ein guter Apologet. Er hilft Maria zu verstehen. Er gibt ihr Argumente. Er gibt ihr Denkhilfen an die Hand. Gott will, dass wir verstehen. Er will uns nicht abspeisen. Und wissen Sie, ich bin einigermaßen sicher, dass Maria in diesen Minuten oder einige Zeit danach auch noch ein drittes Argument eingefallen ist. Ein Argument, das die Maler oft abgebildet haben. Es gibt ein ganz berühmtes Motiv, von vielen gemalt. Da sitzt Maria vor einem großen Buch, das ist die hebräische Bibel, und der Engel Gabriel steht neben ihr und zeigt mit dem Finger auf eine Stelle in diesem Buch, in dieser Bibel. Und ein Freund, der mir eine Karte mit einem solchen Bild vor einigen Jahren geschickt hatte, hat dazu geschrieben, ob es nicht doch Jesaja 7, Vers 14 ist, worauf der Engel hindeutet. Und ich glaube das auch. In Jesaja 7, Vers 14, da sagt der Prophet Jesaja mehr als 700 Jahre vor Christus, was siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und auch daran wird Maria früher oder später gedacht haben, dass das angekündigt ist, dass Gott seinen Retter, seinen Messias durch eine Jungfrau in diese Welt hineinschicken wird. Lauter Argumente. Maria will Gott verstehen und sie bekommt stimmige Argumente an die Hand, belastbare Argumente. Klar, damit ist nicht jede Frage beantwortet. Es ist damit nicht sozusagen das Ganze wie eine Mathematikaufgabe, bei der kein Rest bleibt, aufgelöst. Aber es sind ihr gute Gründe genannt worden. Du kannst vertrauen. Das ist nicht irgendwie ein dubioses Märchen, was ich dir hier erzähle, sondern es ist wirklich so. Glaube mir. Und sehen Sie, das ist das Erste, was wir von Maria hier lernen, worin wir sie zum Vorbild nehmen wollen. Sie will Gott verstehen, was ihre persönliche Situation angeht und was den großen Plan betrifft. Und so sollen auch wir danach trachten, wie Maria Gott zu verstehen. Zu verstehen, was mit unserer persönlichen Situation los ist. Gott zu fragen, Herr, wie meinst du das? Wie soll ich diese Lebenssituation jetzt deuten? Und dazu ist es wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen. Dass wir beten. Dass wir all unsere Lebensfragen, auch gerade die, die so schwer lösbar sind und die uns umtreiben, dass wir die immer wieder Gott vorlegen und sagen, Herr, lass mich die Situation verstehen. Und dort, wo du willst, dass ich es einfach so akzeptiere, da lass mich das akzeptieren. Herr, hilf mir. Herr, lehre mich. Maria will Gott verstehen. Und sie bekommt ehrliche Antworten. Weil ihre Fragen nicht einfach nur Ablenkungsmanöver darstellen, nicht einfach nur sich Gott gewissermaßen vom Leibe halten wollen, sondern sie will Gott verstehen. Und sie hat Gott richtig verstanden, dass er ein Gott ist, der verstanden werden will. Der Allmächtige, der heilige Gott, der ist uns unendlich überlegen, das ist ganz klar. Aber die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott erklärt, dass er sich erklärt, dass er uns unser Leben erklärt. Dass er sagt, du Mensch, du sollst Erkenntnis gewinnen. Nicht nur einfach so eine philosophische, abstrakte Erkenntnis, die gehört auch dazu. Aber auch Erkenntnis deiner eigenen persönlichen Lebenssituation. Und wenn sie an einem bestimmten Problem, an einer Not nagen, dann sagen sie das Gott. Dann sagen sie, Herr, ich verstehe es nicht, ich begreife nicht, was du damit vorhast, aber bitte hilf mir. Und wenn es möglich ist, dann lass es mich verstehen. Und wenn ich es jetzt noch nicht verstehen soll, dann gib mir die Kraft, es zu tragen. Wie Maria Gott verstehen. Im Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 5, heißt es, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Und das dürfen wir tun. In Situationen, in Fragen, in Nöten, wo ihnen Weisheit mangelt, bitten sie Gott. Er will das beantworten. So, und jetzt läuft dieses Gespräch auf seinen kritischen Punkt zu. Jetzt geht's nämlich um die Frage, wie wird Maria jetzt reagieren? Bis jetzt war ihr Denken angesprochen, aber jetzt geht's um die Konsequenzen. Was wird sie tun? Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Und jetzt kommt dieser Vers 38, wo sie zum zweiten Mal ihren Mund öffnet. Und was sagt sie da? Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wie viel Mut gehört zu diesem Satz? Schauen Sie, das ist das Zweite, worin Maria uns zum Vorbild wird. Wie Maria Gott vertrauen. Das Erste war, wie Maria Gott verstehen. Und das Zweite jetzt, wie Maria, und das ist die Konsequenz, Gott vertrauen. Was sagt sie? Wie viel Mut gehört zu diesem Satz? Bei vollem Bewusstsein, ihren ganzen weiteren Weg Gott in die Hand zu legen. Das macht sie nämlich hier. Obwohl sie genau weiß, dass damit ihr Leben von einem Tag auf den anderen völlig durcheinandergewirbelt werden wird. Das weiß sie. Nichts mehr mit der Beschaulichkeit in Nazareth. Nichts mehr mit der Sicherheit der Schreinerei. Das weiß sie. Und obwohl nach menschlichem Ermessen in ihrer Zukunft überhaupt nichts mehr berechenbar und planbar sein wird, was macht sie? Sie riskiert am Ende als verlassene Verlobte mit einem unehelichen Kind dazustehen. Sie riskiert, den geliebten Menschen, den Josef, zu verlieren. Das riskiert sie alles. Aus den Quellen wissen wir, dass die Gegner der Christen in der Folgezeit dann immer wieder versucht haben, Maria in ein schiefes Licht zu rücken, weil sie ja Jesus damit treffen wollten, ganz klar. Aber sie haben Maria mies gemacht. Der Mishnah-Traktat Jebamut, der ist noch vor 70, ist das entstanden, was da aufgezeichnet wurde. Der nennt Jesus, Zitat, einen Bastard von einem Eheweibe. So wurde geredet, auch bei den Rabbinen. Und später wird in der rabbinischen Tradition sogar ein Männername auftauchen, mit dem man Maria nachträglich in Verbindung bringen will. Ein römischer Legionär namens Pantheras. Das soll der Vater des unehelichen Jesus gewesen sein. Was für eine Gemeinheit, was für eine Diffamierung. Das richtet sich natürlich vor allem gegen Jesus, aber es trifft seine Leute mit. Und dennoch sagt Maria ein ganzes Ja zu Gottes Plan. Ein Ausleger hat das so formuliert. Er hat gesagt, haben wir eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was Gott der Maria zugemutet hat? Das kann sie niemandem erklären, was da geschieht. Und niemand wird ihr das abnehmen. Bis heute ist in Schulen, Betrieben oder wo Menschen herumstehen, die Jungfrauengeburt Gegenstand des Witzes. Für Maria bedeutet das, die Familie kann sie ausstoßen, die Gesetze verlangen Steinigung. Und in diesem Moment, wo Maria menschlich gesprochen vielleicht der einsamste Mensch auf der ganzen Welt ist, in dieser Situation, wo da nur der Engel mit der Botschaft Gottes ist und sie, da willigt sie ein in Gottes Plan, da vertraut sie dem lebendigen Gott. Und sie sagt, wenn er mich so führt, dann wird er auch für mich sorgen. Das ist ihre Grundüberzeugung dahinter. Und sie sagt diesen wunderbaren Satz, lassen Sie sich den mal auf der Zunge zergehen, Vers 38. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Magd, das ist der weibliche Ausdruck für Knecht. Und was ist ein Knecht? Was ist eine Magd? Sie ist abhängig von ihrem Herrn. Was ist eine Magd? Sie gehorcht ihrem Herrn. Was ist eine Magd? Sie wird versorgt von ihrem Herrn und hat ihm ihr ganzes Leben zur Verfügung gestellt. Und Knecht ist dann später auch der Ehrentitel, mit dem der Apostel Paulus sich gern bezeichnen wird. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Und das ist das Zweite, was wir hier bei Maria lernen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Und schauen Sie, welche Wortwahl Maria dann verwendet. Sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ein großartiger Ausdruck. Wofür? Für Hingabe, für vertrauensvolle Hingabe. Sie sagt, es soll so kommen, wie du sagst. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das heißt nicht, weil ich jetzt glaube, will ich das und das in Angriff nehmen und das jetzt tun. Und mein Glaube zeigt sich gleich als tatkräftiger Glaube. Das mag dann manchmal als Folge kommen. Ja, aber was sagt Maria hier? Sie sagt, ich lasse dich machen. Ich vertraue dir. Ich willige darin ein, Gott, dass du über mein Leben verfügen darfst. Das ist Vertrauen. Und das ist die Frage, die Gott an uns stellt. Bist du bereit einzuwilligen, dass ich über dein Leben verfügen darf? Bist du bereit, Ja dazu zu sagen, dass mein Leben auf deiner Hand liegt und auf deine Füße lenkt und dein Denken bestimmt, dass meine ganze Autorität dich schützt und führt und dass du nicht nach deinem Willen fragst, sondern nach meinem Willen. Was Maria hat, was sie ist, das stellt sie Gott zur Verfügung und das meint Vertrauen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein afrikanischer Christ hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Und das macht Maria in diesem kostbaren Moment. Sie verschenkt ihre Zukunft an Gott. Maria investiert nicht etwas für Gott, sondern Maria investiert sich selbst. Maria investiert sich selbst, so wie jener kleine Junge, der beim Krippenspiel dabei war. Und dann brachten sie alle ihre Gaben zum Jesuskind und er hatte nichts dabei. Und er wusste nicht, was er machen sollte. Und plötzlich geht er nach vorne und legt sich selbst dazu in die Krippe. Und das, genau das meint das. Leg dich in die Krippe. Liefer dein ganzes Leben dem Herrn aus. Bring ihm nicht etwas. Bring ihm dich selbst und sag, ja Gott, du sollst verfügen. Ich weiß, dass das ein Risiko ist. Ich weiß, dass ich dann vielleicht manche Pläne nicht mehr so einfach weiterfahren kann, wie ich das bisher angelegt habe. Ich weiß, dass ich manchen Eigenwillen drangeben muss. Aber ich will nicht etwas für dich investieren, Herr, sondern ich will mich selbst investieren. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Und ich weiß, wie oft ich immer noch in die Versuchung kommen werde, dann mich doch wieder aus deiner Hand herauszuwinden, aber halte mich fest. Mir geschehe, wie du gesagt hast. in Krankheit und Gesundheit, in Freude und Leid, in Erfolg und Misserfolg. Wenn Dinge aufgehen und sich auflösen und wenn Dinge scheinbar immer nur gegen die Wand fahren und rätselhaft bleiben. Herr, mein Leben sei in deiner Hand und es sei dir zur Verfügung. So sagt es Maria. Sie blieb ja ein normaler Mensch. Sie war sicherlich auch in diesem Moment nicht einfach durch damit. Sie musste das sicher immer wieder neu lernen. Sie wird sich sicher manchmal auch gesagt haben, Mensch, worauf hast du dich da eingelassen, ja? Wie soll das noch werden? Was wird jetzt wieder kommen als nächstes? Das wird sie sich bestimmt auch manchmal gesagt haben. Sie war ja kein Übermensch. Aber sie hat gehorsam gelernt und sie ist so treu geblieben, dass sie auch, als es dann ernst wurde und als der Herr gekreuzigt wurde, dass sie auch dann Mut und Treue bewiesen hat bis zuletzt. Sie wird nie sündlos, solange sie auf dieser Erde bleibt. Sie bleibt angewiesen auf Gottes Vergebung wie wir. Und sie braucht liebe Menschen, die sie im Glauben stärken. Ja, und dann, wenige Tage nach dieser Begegnung, macht sie sich dann auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Das können Sie in diesem Kapitel für sich noch weiterlesen zu Hause. Sie braucht jetzt einfach eine Vertraute, mit der sie dieses umwerfende Ereignis besprechen kann. Und außerdem muss man sagen, war ihre persönliche Situation in der Heimatstadt Nazareth ja etwas unsicher geworden. Sie wollte wahrscheinlich auch mal etwas Abstand haben, um abzuwarten, wie die ganze Geschichte sich jetzt weiterentwickeln würde. Und so nimmt sie ihre Beine in die Hand, wie wir sagen würden, und macht eine 4-Tage-Reise ins judäische Gebirge zu ihrer Verwandten Elisabeth. Und als sie bei Elisabeth ankommt, deswegen sage ich das noch, da platzt es aus ihr heraus. Und das sehen Sie hier in den letzten Versen. Als Maria bei Elisabeth ankommt, da platzt es aus ihr heraus und da sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, das heißt, werden mich beglückwünschen, werden sich mit mir freuen, alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist und seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation bei denen, die ihn fürchten. Und das ist das Dritte, was wir bei Maria zum Schluss lernen wollen. Wie Maria Gott verstehen, wie Maria Gott vertrauen und schließlich wie Maria Gott verherrlichen. Gott loben, Gott anbeten, als Gemeinde, als Einzelne, Gott in seiner Herrlichkeit anerkennen und preisen. Das ist das Magnificat, das Berühmte, was hier in diesen Versen beginnt. Und viele Komponisten, Schütz, Johann Sebastian Bach, waren so bewegt von dieser sprudelnden Freude, die aus diesem Magnificat uns entgegenschallt, dass sie das vertont haben, dass sie große Musik daraus gemacht haben. Magnificare, ich erhebe Gott, ich mache ihn groß, ich verherrliche ihn voller Freude und Dankbarkeit für das, was er mir geschenkt hat. Sie haben sich anstecken lassen von dieser Freude. Und wir werden am Donnerstag in der Bibelstunde uns das Magnificat etwas genauer ansehen. Martin Luther hat zu dieser Stelle gesagt, lerne von dieser Meisterin, wenn du Dank sagen willst. Lerne von dieser Meisterin Maria, wenn du Dank sagen willst. Und schauen Sie, das Wichtigste, was sie hier sagt und das, worüber sie sich am meisten freut, und wir werden uns das am Donnerstag genauer anschauen, ist dieser Ausdruck, mein Geist, Vers 47, freut sich Gottes meines Heilandes. Von wegen, dass Maria eine Miterlöserin wäre, mitnichten, dass sie sündlos wäre, sondern Maria weiß, ich brauche einen Heiland. Ich brauche, das heißt wörtlich, einen Retter. Ich brauche einen, der mir meine Schuld vergibt. Ich brauche einen, der es mir schenkt, dass ich in den Himmel komme. Ich brauche einen Heiland, der mir den lebendigen, heiligen Gott zum Vater werden lässt, dass ich ihn nicht mehr fürchten muss und sein Gericht, sondern dass ich geborgen bin, weil ich weiß, was auch kommt. Er hält mich fest. Er ist mein Retter. Und dieser Jesus, den sie dann bald unter ihrem Herzen tragen wird, dieser Jesus, der wird ihr eigener Retter werden. Er wird auch für die Schuld der Maria am Kreuz von Golgatha sterben. Er wird auch für Maria den Tod in seiner Auferstehung besiegen und überwinden. Und er wird Maria das ewige Leben schenken in seinem herrlichen Reich. Und er wird Maria an jedem Tag ihres Lebens nahe sein, solange er noch auf der Erde ist und dann aber auch nach Auferstehung und Himmelfahrt. Und Maria sagt, mein Heiland. Sie begreift das sicherlich in dieser Situation noch nicht in vollem systematischem Umfang. Aber sie beginnt etwas zu ahnen von der Herrlichkeit Gottes, die er ihr mit diesem mit diesem Sohn geschenkt hat. Und liebe Leute, darauf kommt es für jeden von uns an, dass wir sagen, wie Maria, dass wir in dieses Lob einstimmen, dass wir in diese Verherrlichung einstimmen, dass wir sagen können, ja, auch meine Seele erhebt diesen Herrn. Ja, auch mein Geist freut sich über meinen Heiland. Haben Sie das so schon einmal über Jesus gesagt? Er ist mein Heiland. Man kann viel allgemein über Gott und die Welt reden. Man kann auch eine Menge Richtiges, Theologisches über Jesus sagen. Aber haben Sie es schon mal zu ihm gesagt? Mein Heiland, sei du mein Heiland, mein Retter. Ich brauche dich. Ich gebe zu, dass ich von deiner Vergebung abhängig bin. Du sollst mein Heiland sein und mein König und mein Herr. Maria, eine von uns. Wir sollen wie Maria Gott verstehen, immer mehr verstehen lernen. Wir sollen wie Maria Gott vertrauen und sagen, Herr, nimm mein Leben in deine Hand und mach es gut mit mir. Ich weiß, ich bin schwach, aber du bist stark. Und ich vertraue es dir an, Herr. Und mach das daraus, was du willst. Und wir sollen wie Maria Gott verherrlichen. Wir sollen ihm das so sagen. Es müssen ja nicht so kunstvolle Worte sein, wie Gott sie dann der Maria geschenkt hat. Aber es kommt auf unser Herz an, dass wir sagen, Herr, ich bin so dankbar dafür, dass du lebst. Und ich bin so froh, dass du meine Schuld vergeben willst. Und ich klammere mich an dich, Jesus. Sei du mein Heiland und mein Retter und mein Herr. Und schauen Sie, dann werden wir Gott verherrlichen und Jesus seinen Sohn verherrlichen. Und darum ist es so wichtig, das sage ich zum Schluss, dass wir nicht bei Maria selbst hängen bleiben. Dass wir nicht den Fehler der vielen Bilder und Statuen wiederholen, die eine große Maria zeigen und einen kleinen Jesus. Am Ende kommt es nur darauf an, dass wir ihn, den Herrn Jesus Christus, verherrlichen. Dass wir vor ihm knien, dass wir ihn loben und dass wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Und dass wir ihm von ganzem Herzen dafür danken, dass er auch unsere Niedrigkeit angesehen hat, wie Maria hier sagt, und dass er alles gut machen will. Für den, der ihm von Herzen glaubt. Amen.